Grüß Gott und herzlich willkommen bei KTV zu dieser Stunde der Seelsorge zusammen mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich begrüßen möchte. Pater Karl, schön, dass du wieder da bist. Ja, das Mikrofon muss richtig setzen.
Das stimmt.
Pater Karl, im Römischen Reich, da war Sklaverei eine Selbstverständlichkeit. Es gehörte zur gesellschaftlichen Struktur. Sklaven haben sich abgerackert auf Feldern und in Bergwerken, in Bordellen und Gaststätten. Sklavinnen und Sklaven waren Eigentum ihrer Herren, rechtlos und konnten jederzeit verkauft werden. Das ist so eine Frage, sehr verehrter Pfarrer Rimmel, sehr verehrter Pater Karl Wallner. Sehr gerne höre ich Ihre Sendung. Es ist immer etwas dabei, was mir weiterhilft. Das Evangelium Lukas Kapitel 17, Vers 7 enthält den Vergleich vom unnützen Sklaven, wo gesagt wird, du wirst natürlich deinen Sklaven nach der Arbeit nicht an deinen Tisch bitten. Und da ist mir wieder bewusst geworden, dass ich mir schon öfter die Frage gestellt habe, wie stand Jesu Sklaven gegenüber? Hat er den Sklavenstand akzeptiert? Mit bestem Dank für eine Erklärung und mit lieben Grüßen. Karl, erstmal ein kleiner Blick in die Bibel. Ich habe da was vorbereitet, der hilft vielleicht. Ein ganz, ganz kleiner Blick. Also, Jesus ruft nicht zur Rebellion gegen die Sklaverei auf, das findet man nirgends, aber er rückt die Menschen, die am Rand sind, ins Zentrum. Arme, Ausgestoßene, die rollt in die Mitte der Gesellschaft und er bezeichnet sich selber als Diener und als Sklave. Und das möchte ich sagen. Matthäus Evangelium Kapitel 20, Vers 27. Wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Und vielleicht noch im Brief an die Philipper Kapitel 2, Vers 7 heißt es über Jesus. Er äußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen.
Also das hat jetzt sehr, sehr viele Ebenen, diese Frage, nämlich es geht um den Begriff, was bedeutet Sklave damals, was versteht Jesus darunter, wenn er selbst in die Gestalt eines Sklaven, eines Doulos kommt, wie es im Philipperbrief heißt. Ich fange mal aber mit was Praktischem an, weil das Thema ist mein Thema. Ich bin ja, also dass ich hier Stunde der Seelsorge mache, ist ja ein schönes Hobby, ja, aber ein Hobby. Wir haben 22 Millionen allein in Afrika in Sklaverei, in sklavischen Verhältnissen. Es gibt ein Wort dafür, das bei Gläubigen kaum bekannt ist. Ich muss es auch als Permissor lernen. Man nennt das Trafficking. Also, dass Leute in prekärsten Arbeitsverhältnissen sind, ausgenutzt werden, dass Kinderarbeit ist ja furchtbar, was in Afrika läuft. Also da könnte ich ohne Ende jetzt eben sagen, das ist etwas, wo wir als päpstliche Missionswerke im Konkreten dran sind. Sklaverei ist nicht vorbei. Sklaverei ist ein Massenphänomen im globalen Süden und wir von Miss Österreich versuchen da auch zu helfen, so gut es geht, weil die Kinder brauchen Bildung, die Frauen brauchen Arbeit, sonst rutschen sie in die Prostitution und so weiter und so fort. Das Zweite ist, Jesus Christus ist nicht gekommen als Spartakus. Also er ist nicht gekommen, um eine politische Revolution zu bringen, obwohl man sich vorstellen muss, was das römische Imperium damals groß gemacht hat, war die Sklaverei. Die haben ein System gehabt, das sie sich selbst erhalten haben durch billigste Arbeitskräfte. Ich war mal bei Ausgrabungen in Ostia, da hat man diese Brotmühlen gesehen. Da waren Sklaven, die sind den ganzen Tag nur eben jetzt wie die Esel herum im Kreis und haben dort das Getreide gedroschen. Und die sind dann nicht, die haben keine Freizeit gehabt am Abend, die waren angekettet und so weiter. Die waren total abhängig. Der Hausvater, der Pater Familias, hatte das Recht über Leben und Tod der Sklaven. Also wenn der jemand totgeschlagen hat oder wenn der jemand ein Auge ausgeschlagen hat, denn da gab es kein Gericht, ja, da gab es hat keine Gerechtigkeit gegeben. Wir haben ja auch viele, viele Christen, die dann eben jetzt in die Sklaverei gegeben wurden. Wir haben Päpste, die in den Bergwerken von Sardinien unter der Erde dann eben jetzt ihr Leben beenden mussten, weil sie dort in die Sklaverei verbannt worden sind. Also das war ein furchtbares System. Jesus Christus kommt und er ist absolut gegen die Sklaverei, das ist ganz klar. Aber sein Ansatz ist, uns zur Freiheit der Kinder Gottes zu führen. Das wird Paulus danach sagen. Eis Eleutherian, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Also diese innere Freiheit, die da frei, und die, woher kommt die? Indem wir ein eschatologisches letztes Ziel haben. Wir sind nicht Sklaven dieser irdischen Bedingungen, sondern wir sind frei, weil wir hingesetzt worden sind durch Tod und Auferstehung Christi auf ein ewiges Ziel. Und das gibt uns eine Souveränität, jetzt eben auch Irdisches zu ertragen, dass wir dann eben in diese Ewigkeit kommen. Und das hat sich, diese humanisierende Wirkung des Christentums hat sich dann im Laufe der Zeit ganz stark durchgesetzt. Es gibt furchtbare Kapitel. Ich war in Dakar im Senegal. Es war mein erster Besuch. Ein total islamisches Land, aber mit großem Frieden gegenüber den Christen, weil die dort 30% des Schulsystems haben und 30% der Krankenversorgung, obwohl die Katholiken nur 3% ausmachen in dem islamischen Staat. Ich war an dieser Stelle, wo auch der heilige Johannes Paul gestanden ist, an der Küste dort auf dieser Insel, wo die Sklaventransporte abgegangen sind nach Nordamerika, nach Südamerika, auf diese Inseln, die heute noch eben jetzt, wo man noch sieht, dass die von Sklaven bevölkert worden sind, wie zum Beispiel Haiti und so weiter. Also das habe ich alles erlebt. Und die Kirche war damals zu wenig konsequent in vielem. Ja, also was in Paraguay geschehen ist, mit unserer, den Uruguay, mit den Jesuitenreduktionen, furchtbar. Aber eben jetzt, das Christentum ist in sich eine Bewegung, die eben jetzt innerlich frei macht und dann eben auch die Kraft gibt, solche äußeren, unsozialen, oder jetzt eben, das ist nicht bloß unsozial, das ist ein Terror, der hier geschieht gegenüber Menschen, wenn die versklavt werden, diese Dinge zu bewältigen. Also die Frage ist sehr komplex, ja, weil das Christentum anders ansetzt. Also Jesus war kein Che Guevara, ja, eine Person, die mir sehr unsympathisch ist, sondern er war eben jetzt einer, der gekommen ist, um innerlich frei zu machen, damit sich diese innere Freiheit dann auch fortsetzt in einer humanisierenden Wirkung, die Menschenwürde, das Recht, die Menschenrechte von allen anerkannt werden.
Was man vielleicht auch noch sagen kann, ist eben, dass die Bibel schon die Gleichstellung aller Menschen verkündet. Natürlich, Galater 3,28, es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich, denn ihr alle seid einer in Christus. Und was man auch noch sagen kann, dieser entlaufene Sklave Onesimus, der kommt ja zu Paulus, der schickt ihn zu seinem Herrn zurück, dessen Haus ein Versammlungsort ist für Christen, und Paulus schreibt eben in diesem Brief an Philemon, so heißt der Herr, seine Erwartung, dass er diesen Onesimus eben nicht mehr als Sklaven hält, sondern als Bruder. Fakt ist aber auch, Pater Karl, über Jahrhunderte, tausend Jahre bis heute gibt es ja nach wie vor Sklaverei.
Genau. Also das ist eben die Realität, in der wir drinnen sind. Über das Geschichtliche, da gibt es Leute, die jetzt zuschauen, vielleicht sind sogar Experten eben für römische Geschichte oder dabei. Es gab ja dann auch für die Sklaven bei den Römern die Möglichkeit, die freizulassen. Und die Freigelassenen wurden dann meistens sehr reich. Ja, die haben auch ihre Erfahrung gesammelt im Haushalt, im Dienen und so weiter. Sklaven waren auch sehr teuer, man hat sie deshalb eben nicht einfach umgebracht, ja, sondern man hat ja zahlen müssen für Sklaven. Also da gibt es verschiedene Aspekte. Das Hauptthema ist, Christus möchte keine Sklaverei, ganz klar, ganz eindeutig. Also das Christentum ist eine Bewegung der Freiheit, ist auch eine Bewegung der Gleichberechtigung, weder Mann noch Frau, ja, weder Jude noch Grieche, weder Sklave. Also es sind die Stellen, ich habe es jetzt nicht im Kopf, ich bin heute ein bisschen die Frage. Also wir sind eine Bewegung der Freiheit, die Gott in die Welt gesetzt hat. Und Christus möchte keine Sklaverei, sondern er möchte Hingabe. Und wenn wir zum Beispiel dann im religiösen Bereich davon sprechen, wie das die Mutter Gottes tut, siehe, ich bin die Magd des Herrn, dort steht Dule, ja, ich bin die Dienerin, die Sklavin des Herrn, dann ist es genau diese Sklavenschaft in die totale Freiheit hinein, in der ich Gott mich schenke, damit er mich aus dieser inneren Freiheit verwendet für seinen Dienst. Die Mutter Gottes ist hier exemplarisch für diese geistliche Dienerschaft, Marktbereitschaft, Sklavenschaft letztlich gegenüber einem Gott, der nur unsere Freiheit und unsere Würde möchte.
Was man schon sagen muss, und das ist wirklich traurig, das hat ja auch Papst Johannes Paul II. Betont, dass es kein Ruhmesblatt ist, dass es so lange gedauert hat. Die Christen verkünden, oder das Christentum Jesus verkündet die Gleichstellung aller Menschen, klar. Im 11., 12. Jahrhundert hat dann die katholische Kirche bewirkt, dass praktisch die Feudalherren ihren Leuten die Grundrechte gegeben haben oder Mindestrechte. Im 17. Jahrhundert war es dann der englische Arzt John Locke, der aus der Bibel die drei Grundrechte ableitete für Menschen: Leben, Besitz und Meinungsfreiheit. Und damit kann es keine Sklaven geben. Aber allein im gesamten britischen Kolonialreich wurde die Sklaverei erst 1807 verboten.
Ja.
1807.
Also hier haben die Mühlen langsam gemahlen, wobei natürlich das Problem ist, es ist ein Phänomen der Neuzeit gewesen, dass man hier eben billige Arbeitskräfte brauchte. Es war auch ein Problem der theologischen Anthropologie, weil man eben jetzt Menschen aus südlichen Regionen nicht in voller Weise als humanoid, als menschlich jetzt eben verstanden hat. Das sind grauenhafte Dinge gewesen, die da passiert sind. Wir haben immer wieder Theologen und der Mainstream der katholischen Kirche war natürlich anders, beziehungsweise des Christentums war anders, aber da sind trotzdem Dinge passiert im Jahr 2000, diese Vergebungsbitte damals auf dem Weg in das dritte Jahrtausend des heiligen Johannes Paul II. War auch in Bezug auf die grauenhaften Dinge, die ja auch von uns aus geschehen sind. Und ich war schon als Gymnasiast getriggert. Es gibt von dem österreichischen Autor Fritz Hochwälder, gibt es ein Theaterstück, das heißt Das heilige Experiment. Wir hatten die Jesuiten ja da in Paraguay, Uruguay, ich weiß jetzt nicht in welches der beiden Länder, die haben dort bei den Eingeborenen etwas aufgebaut, das man fast wie einen gerechten Staat nennen könnte. Weg von der Sklaverei durch die Portugiesen und die
Reduktionen,
Spanier.
Reduktionen.
Reduktion ist, die Jesuitenreduktion ist. Es stehen noch Gebäude dort auch. Ich wollte es immer mal sehen, ja, weil mich das so fasziniert hat. Und im Hintergrund davon steht auch der großartigste Film, den es in Bezug auf Mission gibt oder Missionsgeschichte. Das ist The Mission. Der Bischof Robert Barron hat den vor kurzem gelobt. Ja. Es gibt ihn auf YouTube voll zum Anschauen. Der Mission gibt dort auch das wunderbare Motiv, das meine Lieblingsmelodie ist, Gabriels Oboe. Ja, also wie dieser Jesuitenmissionar dorthin kommt und alle Missionare vor sind umgebracht worden. Und durch Musik, durch die Schönheit von Musik öffnen die dann plötzlich ihr Herz für Christus. Ja, die werden fromme, zutiefst gläubige Menschen. Und dann kommt eben jetzt kommen diese Kolonisatoren, diese machtbesessenen Marketingleute damals. Also wir sind im 16. Jahrhundert. Und die Kirche macht leider mit. Ja, da gibt es furchtbare Szenen in dem Film, die leider jetzt eben echt sind. Und dann werden die wieder versklavt eben. Der Jesuit stirbt mit dem Allerheiligsten in der Hand in diesem Film. Große Empfehlung. Hier ist Furchtbares geschehen, aber langfristig, das muss man eben sagen, weil ich bin immer dagegen, dass wir als Kirche immer nur stehen bleiben und sagen, wir sind an allem schuld. Das ist sicher nicht so. Also es ist einiges schiefgegangen in unserer Kirchengeschichte, aber im Letzten hat sich genau das durchgesetzt. Und die Menschenrechte und dass heute eine klare, auch säkulare Sicht auf die gleiche Bürde von Mann und Frau, von Reich und Arm und so weiter ist, von unabhängig von Nationalität, Rasse, Geschlecht und so weiter, das ist letztlich ein Produkt, das aus dem christlichen Glauben daran kommt, dass Gott jeden Menschen liebt, jeden Menschen gewollt hat, jeden Menschen ins Dasein setzt mit einer unzerstörbaren und unendlich hohen Würde.
Also Mission ist ja auch mein Lieblingsfilm aus dem Jahr 1986, 87 mit Robert De Niro, großartiger Schauspieler. Pater Karl, wir beginnen mit einer Bibelstelle, auf die die nächste Zuschrift Bezug nimmt. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Matthäus Kapitel 5, Vers 27 folgende. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dich dein rechtes Auge, um das geht's jetzt, zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Sehr geehrter Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Pater Karl Wallner, vergelt's Gott, dass ihr die Stunde der Seelsorge macht, die doch vielen Menschen Kraft und Halt gibt für den Alltag und den Glauben. Manche Lesungen Evangelium sind für mich hart, zum Beispiel reiß dir das Auge raus, hau dir die Hand ab. Punkt, Punkt, Punkt.
Also, ich habe sehr viel mit jungen Burschen zu tun, jetzt auch die neu getauften Perser und so. Und da geht es natürlich immer um das Thema, nicht? Also, man schaut halt Frauen an, ja, und sie gefallen einem halt, ja, und da entsteht halt eine, ja, es gibt ein neuntes Gebot, ja, das übersieht man immer nicht nur das sechste Gebot, wo es um die Tat geht, sondern das neunte Gebot, also die Lüsternheit, ja, und das Begehren eben jetzt, diese Begehrlichkeit, die ist sehr stark in uns Menschen da. Jesus zeigt eben bei der Bergpredigt, dass es eben nicht nur darum geht, dass man irgendwie ein sachlich korrektes Verhältnis eben jetzt zwischen Mann und Frau etabliert, sondern er zeigt dir, dass das da drinnen innen anfängt und er verwendet dazu sehr drastische Bilder. Also den Burschen sage ich immer, so viele Augen hätten wir gar nicht, dass wir sie uns ausreißen könnten und das wörtlich befolgen könnten, was Jesus da wollte. Also da müssten wir. Also das ist ein Bildwort, liebe Leute. Ja. Es ist eine Mahnung, es ist ein Verweis, dass Jesus es wirklich ernst meint, dass es um eine ernste Sache geht. Ja, also wenn du nur jetzt eben, wie soll ich sagen, sagen wir mal, korrekt verheiratet bist, aber es ist dir wurscht, wenn du dauernd eben die Lust der Augen, nicht, ist im Corpus Ioannem, glaube ich, beim ersten Johannesbrief, ist das ein Thema. Also das ist einfach auch da und hier braucht es eben auch Beherrschung. Also die Sünden beginnen eben in den Vorstellungen, beginnen in diesem Inneren, sich nicht einschränken und so weiter und so fort. Und darum nimmt Jesus dein Wort, das natürlich nicht wörtlich gemeint ist, dass du dir die Augen ausreißen sollst. Das bitte nein. Also wie kann man sowas so, wie könnte man sowas so missverstehen? Das ist so drastisch gemeint, dass es ganz klar ist, dass das nicht wörtlich gemeint ist. Genauso mit dem Fuß abhauen und mit der Hand abhauen. Und Jesus stellt es einem großen Ziel gegenüber. Ja, dem Ziel eben jetzt nicht in die Hölle zu kommen, beziehungsweise zu Gott zu kommen. Also nur wenn wir uns bemühen um die Reinheit des Herzens, um die Heiligkeit des Herzens, bemühen, ja, bemühen. Wir haben ja dann den heiligen Paulus, wir wissen nicht, was seine Sünden sind, aber der sagt, ein Stachel hat er in seinem Fleisch, ja, und er hat Gott gebeten und ein Satan schlägt ihn mit Fäusten und so weiter, und er hat den Herrn gebeten, ihn davon zu befreien. Vielleicht geht es um diese Lust der Augen, ja, wir wissen es nicht, ja. Aber eben dann antwortet Gott, und das gilt wirklich für alle solche Versuchungssünden, dann antwortet Gott, meine Gnade genügt dir, meine Gnade genügt dir. Ja, und der Paulus kommt dann auch zur Erkenntnis, dass es ganz gut ist, wenn man sich schwach fühlt gegenüber diesen Versuchungen, weil genau in dieser Schwäche man eingeladen ist, alles auf die Barmherzigkeit Gottes zu setzen, weil letztlich wird nur durch ihn gerettet. Und nicht durch das eigene Tun.
Letztlich geht es ja darum, dass wir die Bibel eben nicht wortwörtlich nehmen, sondern in Sinnschritten versuchen zu verstehen. Das ist es ja. Nur so kann man ja mit
Thomas,
der Bibel.
genau. Thomas, ich habe jetzt so lange herumgeredet und du hast es in einem Satz gelöst. Bin dir sehr dankbar.
Ich möchte, und deshalb kann man diese Bibelstelle auch noch weiter öffnen, was unser Leben betrifft. Es geht einfach darum, was schauen wir an? Was kann uns zur Sünde verführen? Und das gilt ja nicht nur für Frauen, sondern es gilt ja grundsätzlich auch, was der Gebrauch von Medien betrifft.
Ja,
Welche
genau.
Informationen konsumieren wir hier? Da ist ja auch viel unterwegs an Falschinformationen, an Verschwörungstheorien. Thema, du hast gerade das Smartphone hochgehalten, Abhängigkeit von Social Media, ein Riesenthema aktuell. Also diese Bibelstelle, ich möchte sagen, die ist höchst aktuell, allein wegen dem Teil hier.
Ja, genau. Also es ist ein, also da mit Computer und mit Internet und den tragen wir jetzt eben mit uns herum, diesen kleinen Computer, der uns da Videos und Bilder in jeder Weise jetzt eben liefert, die moralisch natürlich sehr, sehr verwerflich sein können. Aber allein auch die Quantität, wie man dieses Medium gebraucht, ist gefährlich. Die Äbte von Vietnam, wir haben sehr viele Berufungen in Vietnam, unser Zisterzienserorden. Wir haben übrigens gerade, dass wir vom Missio-Fördern ein Kloster gegründet auf Sri Lanka. Aber in Vietnam gibt es ganz, ganz viele Berufungen. Und das nimmt jetzt eben ab. Und die Äbte haben im Generalkapitel gesagt, ein Grund ist auch, dass die Jugend heute keine Zeit mehr zum Beten hat, weil sie eben 7, 8, 9 Stunden im Smartphone herumschaut. Das ist ein weltweites Phänomen geworden. Das ist einfach Zeitabsorption. Und ich muss hier beichten. Ich sehe es bei mir auch. Ich habe früher mehr gebetet. Ja, jetzt eben, du bist dauernd erreichbar, du musst dann schauen, ist ein E-Mail da, natürlich auch mit meiner Aufgabe verbunden, aber trotzdem eben jetzt. Und ich sehe auch schon, also ohne Handy zu sein, einen Tag, einen halben Tag, wo, da fühle ich mich unwohl. Ja, also es gibt solche Dinge, die da entstehen und schon allein die Zeitabsorption ist problematisch. Es gibt viel Gutes da drinnen auch, die Bekehrung in dem Augenblick an den jungen Menschen in Frankreich, Großbritannien, USA geschehen, ist eben auch durch die Social Media. Da geschieht ganz viel Missionarisches, mittlerweile auch für den katholischen Glauben. Aber jetzt eben die Zeitabsorption ist eine Versuchung und nimmt Gott auch und nimmt unserer Seele einfach auch Kraft weg, weil wir dadurch den Raum nicht mehr haben, uns zu öffnen für die letzte große Sache, die ist letztlich Gott, das Gebet, ja, die ist das Nachdenken über den Sinn des Lebens.
Das australische Parlament hat ja Ende vergangenen Jahres ein Social Media Gesetz erlassen, das Jugendlichen unter 16 Jahren der Zugang zu Social Media verboten ist, außer YouTube und WhatsApp. Das können Sie auch nutzen für Ihre Hausaufgaben, war eine der Begründungen. Und der Premierminister Australiens, Albanese heißt er, glaube ich, also ich spreche es mal italienisch aus,
Ja.
er erklärte, zu Plattformen, die sozialen Druck fördern, sie sind Quellen der Angst, Kanäle der Betrüger und was am schlimmsten ist, ein Werkzeug für Online-Raubtiere. Er wolle, dass junge Australier ihre Telefone aus der Hand legen und stattdessen auf Fußball- und Cricketplätze gehen, Tennis spielen, Volleyball spielen und ins Schwimmbad gehen. Und da geht es eben und dem Parlament geht es eben nicht nur um Konsum, Abhängigkeit und Sucht, bei allem Positiven, was Social Media auch haben, sondern vor allem auch um Persönlichkeitsentwicklung, dass die sich frei entfalten kann.
Also positiv sehe ich, dass das wir in Österreich jetzt einführen, dass an den Schulen Handys nicht verwendet werden. Und da gab es auch eine große Mehrheit unter den Jugendlichen. Australien kann ich nicht einordnen. Ich war immer dagegen, dass man hier zu stark reguliert. Auch bei uns im Kloster, so ab 2000 kam die Frage Internet und so weiter und so fort. Und ich habe immer plädiert, ja, also bitte in Freiheit muss jeder entscheiden. Ja, also wir sind zur Freiheit befreit. Also ich bin sehr skeptisch gegenüber diesen Regulierungen, die von Staaten gemacht werden. Man schaue sich an, wie Diktaturen das machen, wie TikTok von China bespielt wird jetzt eben zur Verblödung und so weiter. Das ist schon richtig. Aber wenn man jetzt eben staatlich reguliert, ist immer die Frage, welche Ausrichtung hat der Staat, ob da nicht eine andere Form von Manipulation jetzt eben geschieht. Also da bin ich eher für Ausbildung zur Mündigkeit, Freiheit und so weiter. Das ist eine Aufgabe von Eltern. Also ich bin sehr skeptisch gegenüber Regulierungen, die von Staatssystemen, auch wenn es das mir unbekannte australische Staatssystem ist, das sicher also keine Diktatur ist, da bin ich sehr, sehr skeptisch, weil wir dann auf neue Weise ideologisiert werden können.
Also mich erinnert das Gesetz ein bisschen an Kängurus in Australien, denen man sagen würde, sie dürfen nicht über die Straße hüpfen. Weil Fakt ist auch, Baragal, Fakt ist auch, praktisch die Jugendlichen umgehen dieses Verbot. Das weiß man jetzt. Und
Ist doch
zwar gibt
niemals.
es Zahlen. Also in Australien ist es so, bis 16 sind Social Media verboten. Ich sage es nochmal, außer WhatsApp und YouTube, solche Dinge. 80% der 8- bis 12-Jährigen haben dennoch und nutzen dennoch so einen Social-Media-Dienst. Und sogar 95% der 13- bis 15-Jährigen nutzen dennoch so einen Social-Media-Dienst. Also deine Skepsis ist berechtigt, Pater Karl.
Also ich habe die Sache also im Thema der Internetpornografie. Man muss sagen, das Internet ist ja gewachsen durch die Pornografie, weil es eine der größten Lüste bedient und Triebe, die eben in uns ist und so weiter. Und da ist eben auch dann die Frage gewesen bei uns im Kloster, also Pornografie. Ich bin 88 zum Priester geweiht worden, ja, und ich habe Tausende, Zehntausende Beichten wahrscheinlich gehört, aber das ist ein allgemeines Phänomen geworden. Aber Pornografie und so weiter, das hat es immer gegeben. Die Leute haben sich Zeitschriften besorgt und dann in Videotheken Filme. Und jetzt bist du halt auch, du hast die Möglichkeit, per Mausklick in Sodom und Gomorra zu landen. Ja? Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, weil es nicht bloß ein Phänomen von Alleinstehenden ist, sondern weil das auch in den Ehen angekommen ist. Ja, und sich die Leute da wegklicken eben jetzt in eine Sucht hinein. Also das ist ein großes Thema. Trotzdem muss man hier, glaube ich, ansetzen, eben beim Thema der Freiheit und der Erziehung und der Selbstentscheidung. Also gewisse Regulierungen sind okay, ja, glaube ich, das ist okay, aber man muss aufpassen. Also wenn man hier entmündigt, dann entstehen neue Formen der Manipulation. Das ist immer meine Angst. Ja. Also wir sind in einer Welt, wo wir sagen Freiheit, aber die Nachrichten, die dir vorgesetzt werden, sind sehr, sehr selektiert. Ja. Und dann, was man auf der Fake News bezeichnet, man muss nur anschauen, also wie bestimmte Ideologien heute agieren. Wie das Christentum jetzt eben behandelt wird. Es hat im Frühjahr hat es einen Kommentar gegeben in einem deutschen Fernsehen, dass es so schrecklich sei, wenn ein Fußballer dann ein Leibchen, ein Trikot zeigt, wo Jesus oben steht, wie unser Alaba oder so, dass hier missioniert wird. Ja, da wird dann gewarnt davor in den öffentlich-rechtlichen Sendern. Entschuldigung, ja, und man schaut aber nicht, was die Islamisten da im Internet eben jetzt aufführen an Werbung. Also das sind alles Themen. Ich bin gegen zu viel staatliche Regulierung, weil mir die Staaten derzeit viel zu sehr ideologiegefährdet sind.
Aber es stimmt schon, diese Thematik anzugehen wie in Australien. Ob die Art und Weise die richtige ist, weiß ich nicht. Aber ja, wir sind eingestiegen in diese Sendung mit dem Thema Sklaverei. Für viele sind diese Dinge eine Möglichkeit und ein Grund, sich zu versklaven. Ich kenne mindestens zwei Familien, Pater Karl, da sind Kinder da, die so abhängig sind von ihren Handys oder Smartphones oder was immer sie da haben oder Tablets, dass wenn man es ihnen aus der Hand nimmt, rasten die aus, geraten völlig außer Kontrolle, sind gar nicht mehr sozial einbaubar in Schulklassen und so weiter. Also da müssen wir jetzt Fachleute mal konsultieren, was das für ein Thema ist, aber diese Süchte, diese Sklaverei ist schon auch ein großes Thema.
Ja, und ich bin in einem Gasthaus und da sitzt der Familie daneben und jedes Kind, dreijährige Kinder, fünfjährige Kinder, haben dann ihr Tablet vor sich, ja, und spielen da drinnen und sind überhaupt nicht Teil dieser Familiengemeinschaft, die da zum Essen gekommen ist. Also, und eben ein Jugendlicher mit 16 hat man mal seine Bildschirmzeiten. Da kann man ja, da gibt es eine App oder irgendeine Einstellung, wo man sieht, wie viel Zeit man in welchen mit was verbringt, 7,5 Stunden in den sozialen Medien im Durchschnitt pro Tag. Ja, und das ist ein guter Schüler. Also dem kann man nicht, und der hat ein gutes Sozialsystem, viele Freunde, er ist gläubig und so weiter. Nicht in 7,5 Stunden. Und diese Abhängigkeit ist tatsächlich ein Problem, aber wir werden sie nicht lösen. Ich bin da sehr, wirklich sehr skeptisch, weil wir derzeit so Richtung, die Kirche hat nichts mehr zu sagen im Bereich auf Moral, aber neue Moralitäten entstehen, die von außen kommen und uns dann eben in unserer Freiheit regulieren müssen. Wir müssen lernen, und wenn hier Großeltern, wenn hier Eltern zuschauen, ihr müsst euren Kindern helfen, wie sie einen freien Zugang damit entwickeln, ihnen auch die Möglichkeit geben, bei Kindern finde ich das total sinnvoll, ja, also da, wenn man denen sagt, eine Stunde am Tag kann es drinnen sein. Da gibt es so Apps, wo man das regulieren kann, das ist total hilfreich. Aber dass man dann eben grundsätzlich das verbietet und so weiter, das führt nur dazu, dass die Leute irgendwo, dass irgendwelche untergründigen und vielleicht noch negativeren Systeme. Aber es ist, ich rede hier als Priester über Dinge, die im letzten, nicht mehr, ich möchte nur aus der christlichen Freiheit heraus, wir müssen in allem, der Teufel ist überall, ja, wir müssen in allem in Freiheit lernen, mit den Versuchungen dieser Welt umzugehen. Und wir müssen gerade die jungen Menschen befähigen, ja, Manipulationen zu widerstehen und das permanente Eingebundensein in hier, was sich da drinnen ereignet und welche TikTok-Videos kommen und so weiter. Da müssen wir ihnen tatsächlich helfen, dass sie damit verantwortet umgehen können.
Also wenn wir diese Sendung überschreiben können mit Befreiung aus Sklaverei und Social Media, dann sehen wir auch den Segen dieser Geräte und dieser Möglichkeiten. Aber eben, wie es Papst Franziskus getan hat und wie es immer wieder jetzt die katholische Kirche tut, hinweisen auch auf die Gefahren und Herausforderungen. Pater Karl, damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich noch um ein Gebet und den Segen.
Ja, also wenn ich jetzt denke, du hast einen spannenden Bogen gemacht von der realen Sklaverei, die wir haben, ja, also wo ich dann über die Versklavung von Menschen wirklich in prekärsten Arbeitsverhältnissen gesprochen habe, bis hin zu dieser Versklavung, die wir im eigenen persönlichen Bereich haben können, der Abhängigkeiten. Also das ist deshalb wirklich ein großes Thema. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Je mehr ihr euch Christus in die Arme werft, desto selbstständiger, desto freier, desto personaler, desto humaner. werdet ihr werden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Nochmal vielen Dank Ihnen, herzlichen Dank fürs Zuschalten, fürs Dabeisein, für Ihr Interesse, für Ihre Zuschrift. Möge liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.